Mein Name ist wie alle zwei Wochen der Marco und ich mache den Echte Papas Podcast und an der anderen Leitung sitzt...
Muss ich jetzt sagen, an der anderen Leitung sitzt der Flo?
Bist du doch.
Ich bist bin du nicht? Flo. Okay, also liebe Hörer und Hörerinnen, lasst euch bitte nicht von Flo in die Irre leiten. Ich bin der Marco und der andere, der ist der Flo. Aber
nein, ich bin Marco, du bist Flo.
So, das werden wir vielleicht jetzt nicht mehr so geklärt kriegen, aber was auf jeden Fall ganz klar ist, gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas.
Ich frag jetzt nicht, was du gefrühstückt hast oder was du getrunken hast.
Clown.
Ja, genau. Also, können wir jetzt mal seriös werden?
Natürlich.
Gut.
Jetzt werden wir das, seriös, nennt sich das, ne?
Egal. Stell mir einfach irgendeine Frage, Flo.
Ich dir? Nein. Du wolltest mir eine Frage stellen.
Ach stimmt. Siehst du, du hast mich so aus dem Konzept gebracht. Gut, dann stelle ich heute mal eine Frage. Und zwar würde ich ganz gerne mal wissen, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, was dein Sohn später mal vom Beruf sein wird? Und jetzt sag nicht Astronaut oder Lokomotivführer, das sind ja so die Klassiker, aber ehrlich gesagt so, wie wird die Arbeitswelt in 20 Jahren aussehen? Also darüber
okay,
schon
das sind ja zwei Fragen. Also die erste Frage ist, was will mein Sohn werden? Der möchte gerne Tierpfleger werden, bei uns hier in Hamburg im Hagenbeck Tierpark und möchte vor allem bei den Pinguinen sein.
Okay, ja, das ist sein Wunsch, den er jetzt hegt, und aber
in 20 Jahren, 30 Jahren, wer weiß, wird es keine Pinguine mehr geben, wenn der Klimawandel so weiter voranschreitet. Aber nein, ich kenne die Seriosität an deiner Frage und denke, das ist eine sehr gute Frage, wer weiß. Also ich meine, die Arbeitswelt ist ja jetzt schon lange im Wandel.
Ja, also, genau. Wir sprechen ständig über Vereinbarkeit irgendwie.
Ja, nicht nur Vereinbarkeit, es ist auch, es ist eigentlich, wenn man so will, ja ein totales Spannungsfeld, auf dem wir uns als jetzt schon als Arbeitnehmer bewegen und so vielen unterschiedlichen Faktoren unterworfen sind, die sich, glaube ich, noch mal verschärfen werden. Ne? Also da hast du auf der einen Seite hast du mal den Arbeitgeber, der ja einen großen Anteil Gesprächsanteil hat und Bestimmungsanteil über deinen Alltag. Und auf der anderen Seite hast du die Familie. So. Das und karrieretechnisch, wer weiß, wie das irgendwann mal aussieht, und Fachkräftemangel, boah. Also ich möchte mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber machen. Ich hoffe, dass ich in 20 Jahren, wenn mein Sohn dann ins Arbeitsleben eintritt, in die Rente gehen kann, in die Frührente.
Genau, trotzdem werden wir uns heute Gedanken darüber machen und wir werden sie auch aussprechen. Beziehungsweise wir haben einen Gast, der sich darüber Gedanken gemacht hat.
Max, haben wir. Ja, genau. Danke, dass du das, hätte ich gerade fast vergessen. Der Hans Rusinek. Forscht zum einen zum Thema Arbeit oder Arbeitswelt und hat auch ein Buch geschrieben hat auch sehr viel Erfahrung in der Beratung, berät auch viele Unternehmen im Bereich Arbeitswelt und Arbeit. Und den haben wir mal eingeladen, um genau über das Thema Arbeitswelt zu sprechen. Natürlich aus Perspektive von Papas und Vätern, ne, das muss man mal so sagen, da kriegen wir die Kurve. Und werden wir über Arbeit in der Zukunft sprechen. Wie gehen unsere Kinder heute schon mit unserem Arbeitsstress um? Was macht das mit Kindern? Und wie werden die vielleicht in der Zukunft irgendwann mal arbeiten? Habe ich was vergessen?
Nö. Und wenn du was vergessen hast, fragen wir einfach gleich mal den Hans dazu.
Stimmt.
Werbung. Der Beikoststart ist ganz schön aufregend. Und vor allem sorgt er für großes Chaos am Esstisch. Da helfen nur starke Nerven und die richtige Ausstattung. In der neuen IKEA-Kollektion Gold Beware findet ihr alles, was ihr dafür braucht. Vom abwischbaren Lätzchen und Tischset aus Silikon bis hin zum Stuhlkissen für den beliebten Antilop-Hochstuhl. So können die kleinen Klecker sicher und bequem die ersten festen Mahlzeiten entdecken. Und für alles, was nicht im Mund oder auf dem Lätzchen landet, gibt's die niedlichen Waschhandschuhe in Tierform. Damit wird das Saubermachen zum Kinderspiel. Weitere Informationen zur neuen Kollektion findet ihr in den Shownotes. Klickt doch mal rein. Und jetzt zurück zu unserem Gespräch.
Ja, hallo Hans. Schön, dass du da bist. Schön, dass du den Weg zu uns in den Papa-Podcast gefunden hast, zu den echten Papas.
Ja, sehr gerne, Flo. Ich freue mich sehr.
Willkommen.
ich starte oder nee, machen wir anders, weil ich habe lange überlegt, wie kündigen wir dich an, weil du bist ja doch sehr vielfältig, habe ich festgestellt. Weil wenn ich es mal so lese, dann forschst du, berätst und publizierst zum Wandel der Arbeitswelt und außerdem hast du noch einen Lehrauftrag. Das ist eine ganze Menge. Vielleicht hast du noch mal ein paar Worte zu dir. Ja. Wer ist Hans Rosinek?
Klingt ein bisschen wie mein Steuerberater, der stellt auch immer solche Fragen. Was ist denn das hier?
Wie kann man das denn jetzt machen? Bist du denn ja wie viele?
Ja, genau. Ja, also ich identifiziere mich momentan sehr mit einem Begriff, der nicht so schön ist, aber wenn euch ein schönerer Begriff einfällt, freue ich mich dafür. Pracademic, also jemand, der zwischen Research oder zwischen Academia und Practice vermittelt. Also ich bin zur Hälfte Arbeitsforscher an der Universität St. Gallen und zur Hälfte Organisationsberater, was ich vor der Forschung auch war. Und ich versuche sozusagen vom Wissen zum Handeln zu kommen und gerade die Dinge, die man in der Arbeits- und Managementforschung herausfindet, auch für die Praxis umsetzbar zu machen, weil ich im Rahmen meiner Doktorarbeit festgestellt habe, dass es wahnsinnige Research-Practice-Gaps gibt. Also wie wir über Arbeit nachdenken, wie wir Organisationen managen, das ist basiert teilweise auf Überzeugungen, die in der Forschung schon seit Jahrzehnten widerlegt sind. Also gibt's ganz viele krasse Gaps und das hat mich motiviert, diese beiden Welten zu verbinden und jetzt eben Pracademic zu sein. Kurzer Teaser vielleicht dafür für nachher. Warum habe ich überhaupt angefangen zu promovieren? Weil ich als Strategieberater nicht Vater werden wollte. Das heißt, dieser ganze Weg in Academia war wahnsinnig geprägt davon, dass ich mir gedacht habe, dass eine Promotion eine gute Zeit ist, um Vater zu werden. Also insofern hat das sehr, sehr viel auch mit unserem heutigen Thema zu tun, dass ich auf diesen zwei Beinen stehe.
Sehr schön. Da hast du das richtige Stichwort gesagt, nämlich du bist auch Vater. Das heißt, deine dritte Welt vereint eigentlich, nicht nur die zwei Welten. Wie hat denn deine eigene Erfahrung als Vater deine Perspektive auf Arbeit und die Vereinbarkeit mit dem Familienleben verändert oder geprägt?
Ja, ganz, ganz massiv. Also ich finde, dass man, dass ein Kind auch zwei neue Menschen auf die Welt bringt, ne? Nämlich in unserem Fall ein Vater und eine Mutter und diese Rollen, das ist eine Transformation, die ist. Es gibt ein Leben nach der Geburt des Kindes und ein Leben davor. Also ich finde das eine ganz krassen, ganz große Transformation, aber auch eine, für die ich sehr dankbar bin. Und ganz praktisch fing das an, zum Beispiel zu sehen, wie wenig belastbar und zuverlässig unser Gesundheitssystem ist. Das war eine Erfahrung, die wir erlebt haben, dass meine Frau in den Wehen noch das Krankenhaus wechseln musste wegen Überbelegung. Und ich erlebe das jetzt als Vater eines Kindes, der sein Kind versucht, in den Kindergarten zu bringen, wo massiver Personalmangel herrscht. Also wie sehr, für mich war das ein Stück weit schon echt eine Politisierung zu erleben, wie prekär die Institutionen sind, auf die wir als Familien angewiesen sind. Das fand ich wirklich krass. Und ich meine, wir leben in einem reichen Bundesland in Hamburg. Aber ein Stück weit war es auf jeden Fall eine Politisierung, Vater zu werden. So. Also das ist ein Element, was mir auf jeden Fall einfallen würde. Und sonst natürlich viel im Privaten. Also Kinder haben einen ganz anderen Blick auf die Welt. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Kinder bestimmte Intelligenzformen haben, die wir als Erwachsene verlieren. Und es ist einfach, es eröffnet sich eine ganz neue Welt, wenn man mit seiner Tochter unterwegs ist und die Welt aus den Augen eines Kindes sieht. Also es ist nicht nur erschreckende Politisierung, sondern auch extrem viele Horizonterweiterung und es hat spirituelle Seiten, man lernt viel über sich selbst, man lernt viel über seine Grenzen. Ich finde es auch wahnsinnig anstrengend auf jeden Fall, aber das ist auch Teil des Schönen irgendwie. Also es gibt viele, viele Dimensionen, in die sich mein Leben ausgebreitet hat, aber eine, die mich überrascht hat, ist eben zu sehen, wie hart es ist, in diesem politischen System, in diesem Sozialstaat auch ein Kind zu bekommen und wie schwer das ist und wie umkämpft auch Plätze sind.
Hans, viele deiner Ideen und Gedanken kann man ja auch nachlesen. Du hast ja nämlich ein Buch rausgebracht, in dem du dich intensiv mit der Frage beschäftigst, wie Arbeit heute und in Zukunft gestaltet werden kann. Ist ja auch dein täglich Brot sozusagen. Ja. Was hat dich denn dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben? Und was ist die Kernbotschaft, die es vermitteln soll? Zwei komplexe Fragen, aber vielleicht kannst du sie trotzdem kurz beantworten.
Also ich bin viel auf so New Work-Veranstaltungen unterwegs gewesen und bin das auch immer noch. Und mir ist aufgefallen, dass da über Arbeit und Zukunft der Arbeit gesprochen wird, aber das immer nur in einem sehr verkürzten Sinne, weil nicht wirklich über planetare Verantwortung gesprochen wird, also über Grenzen des Wachstums, grenzenloses Wirtschaftens, da wird dann immer recht schnell abgebogen. Also was wir unter Zukunft der Arbeit verstehen, das sind meistens Verdichtungs- und Beschleunigungsfantasien. Ja? Also wir entgrenzen Arbeit, zum Beispiel indem wir von zu Hause aus arbeiten. Wir beschleunigen Arbeit, indem wir Meetings online machen, müssen wir nicht mehr irgendwo hinfahren und so. Wir machen Arbeit zur letzten Religion, es gibt eine Tischtennisplatte, es wird sozusagen so eine Art von Heimat, neue Familie, ja? Verdrängt Familie vielleicht auch ein Stück weit. Und da habe ich mir gedacht, wenn das die Zukunft ist, dann will ich mit der nichts zu tun haben. Und tatsächlich hat das auch was mit der Geburt meiner Tochter zu tun. Die wird rein rechnerisch bis ins 22. Jahrhundert arbeiten, wenn es ihr gut geht, ne? Arbeiten müssen. Und das ist eine Arbeitswelt, für die wir keine Antworten haben, wenn wir weiter so über die Zukunft der Arbeit nachdenken, wie wir es in diversen Magazinen und Konferenzen machen. Deswegen wollte ich sozusagen wirklich den Punkt machen, dass die Zukunft der Arbeit die Arbeit an der Zukunft ist und diese beiden Welten zusammenbringen, also planetare Verantwortung und unseren Arbeitsalltag, den wir so von 9 bis 17 Uhr oder in anderen Zeiträumen mit uns mitschleppen. So, das war die Motivation dahinter.
Hans, du forschst ja viel zur Bedeutung und zur Sinnhaftigkeit von Arbeit. Das ist ja an sich schön, aber wie können Eltern mehr Sinn in ihrer Arbeit finden, ohne dass dies zulasten der Familien geht? Da ein bisschen beißen sich diese zwei Punkte ja, finde ich.
Vollkommen richtig, ja. Also ich forsche zur Sinnsuche und den Sinnkrisen in der Arbeit, aber macht das nicht wissenschaftlich, würde man sagen, affirmativ, also nicht in dem Sinne, dass ich das abfeiere und gut finde, sondern dass ich da auch eine kritische Distanz zu habe. Und wir haben, also was ich vorhin schon angedeutet habe, wir haben das Gefühl, dass Arbeit so die einzige Sinnquelle geworden ist. Ne? Und damit ist sie auch vollkommen überfrachtet. Also wenn man mit einem Psychotherapeuten redet, der würde euch sagen, wenn du nur eine Sinnquelle im Leben hast, dann landest du früher oder später bei mir auf der Couch. So. Und das ist für die Zukunft der Arbeit des Therapeuten gut, aber für die restliche Zukunft der Arbeit nicht. Das heißt, dass wir so viel Sinnerwartungen in die Arbeit hineinschleppen, das halte ich für durchaus problematisch. Und deswegen, ja, gerade als Eltern sollte man andere Sinnquellen auch Raum geben, also sowas wie zum Beispiel Familie, aber auch sowas wie Communities oder auch Natur oder Kunst oder was man eben gerne macht. Das ist das eine, also sozusagen den Sinnbegriff ausweiten. Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist, Arbeit ist ja nicht nur Lohnarbeit. Also das ist was ich versuche ständig auch wirklich deutlich zu machen, wenn ich mit Menschen rede, die im Management sind, ja, die sagen, wir müssen mehr arbeiten und so weiter. Die Leute arbeiten zu wenig. Also es gibt eigentlich vier Arten von Arbeit. Also Frigga Haug, so eine feministische Ökonomin, hat das mal ganz schön dargestellt. Es gibt Lohnarbeit, genau, ne, das was man mit Firmen, dafür kriegen wir einen Paycheck, so. Dann gibt es natürlich Care-Arbeit, also das ist die unterbezahlte und unbezahlte Pflegearbeit, je nachdem, welche Care-Arbeit man macht. Und das macht man für seine Kinder natürlich, aber auch für vielleicht pflegebedürftige Eltern oder für die Nachbarin, der man hilft, den Einkauf in die 5. Etage zu schleppen, etc. So. Dann gibt es gesellschaftliche Arbeit. Das ist die Arbeit, die wir machen, wenn wir uns in einem Verein engagieren oder in einer Partei oder in der Flüchtlingshilfe oder in, weiß ich nicht, ehrenamtlich in einem Heimatmuseum sind. Also es kann politisch sämtliche Ausprägungen haben. Das ist die gesellschaftliche Arbeit. Und am Ende gibt es noch die Selbstarbeit. Das ist das, was wir machen, wenn wir uns ein Bad einlassen oder einen Podcast hören oder spazieren gehen oder Freunde treffen. Also das ist die Arbeit, die wir brauchen, damit wir uns regenerieren können, damit unser Akku aufgeladen ist. Also
Selfcare sagt man heute so schön, Self-care, oder?
Selfcare, genau. Finde ich auch vielleicht sogar einen besseren Begriff, weil das Arbeit zu nennen, wie Frigga Haug das macht, wie ein bisschen anstrengend so, ne? Aber an sich, sich vorzustellen, dass es diese vier Arbeitsfelder gibt, halte ich für total wichtig. Und sich klar zu machen, dass wenn wir nur Lohnarbeit in den Fokus setzen, dass wir dann einfach ein massives Problem kriegen. Also wenn wir Care-Arbeit vernachlässigen, dann gibt es irgendwann keine Menschen mehr, die Lohnarbeit machen. Ne? Also ich meine, wir Eltern, wir ziehen ja auch zukünftige Arbeitnehmerinnen heran. Ne? Ist jetzt nicht unbedingt die Hauptmotivation, hoffe ich, in den meisten Familien, aber also Lohnarbeit ist auf Care-Arbeit ganz massiv angewiesen, ganz offensichtlich natürlich. Ne? Lohnarbeit ist aber auch auf gesellschaftliche Arbeit angewiesen, für den gesellschaftlichen Frieden, ne? Die Frieden, auf den Unternehmen angewiesen sind. So. Auch das ist was momentan ganz schön ins Wackeln geraten ist, ne? Weil die Leute sich nicht wirklich, nicht die Energie, nicht die Zeit haben, sich politisch zu engagieren. Ziehen sich bei TikTok irgendwelche populistische Propaganda rein, dafür bleibt dann noch die Energie. Ne? Das ist das Problem. Und eben Lohnarbeit ist natürlich auch auf Selbstarbeit angewiesen, also darauf, dass wir unsere Batterien aufladen, damit wir wieder arbeiten können. Und auch das würde ich sagen, also das ist was, wozu ich sehr viel mit Firmen arbeite, große Erschöpfungskrise in der Arbeit. Das ist, würde ich sagen, auch was, wo wir momentan ganz schön in einer Schieflage sind. Also wer über Arbeit redet und damit nur Lohnarbeit meint, der kriegt früher oder später ein dickes Problem. Und deswegen ist es genau, zurück zu deiner Frage kommt, für Eltern wichtig zu sagen, hey, ich bin nicht nur jemand, der für meinen Chef arbeitet oder meine Chefin, sondern auch für meine Familie, auch für unsere Gesellschaft und auch für mich selbst. Ne? Also das sind diese anderen Arbeitsformen. Frigga Haug, die hat dann so eine radikale Idee. Also du hast 4 Arbeitsfelder sozusagen nach ihrer Logik. Die sagt, man schläft 8 Stunden am Tag idealerweise. Das heißt, bleiben 16 Stunden übrig. 16 ist eine Quadratzahl von 4. Also sagt sie, man sollte idealerweise jeden Tag jeweils 4 Stunden in einem dieser Felder verbringen. 4 Stunden Lohnarbeit, 4 Stunden Care-Arbeit, 4 Stunden gesellschaftliche Arbeit, 4 Stunden Selbstarbeit. Und das aber 7 Tage die Woche, weil es bei Frigga Haug kein Wochenende gibt. So.
Ja, sie hat keine Kinder gehabt oder sowas. Ey.
Das ist eine gute Frage, Flo. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber
Wenn ich mir das so, wenn ich mal so überschlage, das wäre ja okay, also wenn jeder Mensch und ne, meine Frau und ich jeweils 4 Stunden, dann wäre ja die restliche Zeit der Sohn dann halt auf sich alleine gestellt.
Genau, und ich finde, das ist ein entscheidender Punkt, also warum wir Care-Arbeit so vernachlässigen, zum Beispiel in der Schweiz, wo meine Uni ist, da, wenn man da Care-Arbeit mit Mindestlohn bezahlen würde, wäre es der größte Wirtschaftszweig der Schweiz. Also noch vor Banking, Pharma und Steuerkreativität. Also es ist wirklich ein riesen Wirtschaftsfaktor, der nicht bezahlt ist. Warum ist der nicht bezahlt? Wir kriegen den nicht so richtig abgebildet ökonomisch, weil du kannst ja zum Beispiel sagen, okay, ein Arbeitnehmer produziert in 8 Stunden, weiß ich nicht, 2000 Motorgetriebe. Ja, kann der fixen. Aber Care-Arbeit funktioniert nicht nach so einer linearen Logik. Und da hört das mit dem Haug-Modell auch auf zu funktionieren, wie du richtig sagst. Ich kann nicht meiner Tochter 4 Stunden lang, ich kann meine Tochter nicht 4 Stunden wickeln und dann davon ausgehen, dass dann die restlichen 18 Stunden, die restlichen 20 Stunden nichts mehr passiert. Ne? Also genau. Also Care-Arbeit ist nicht linear, sondern sie richtet sich nach den Care-Bedürfnissen. Ne? Also ich kann auch nicht, ich kann ja auch nicht auf Halde mit ihr die Zähne putzen, auch wenn ich das manchmal wollte, wenn sie gut gelaunt ist, damit sie dann die restliche Woche es nicht mehr machen muss. So funktioniert das nicht. Ich kann auf Halde E-Mails schreiben oder PowerPoints machen, klar, oder Getriebe fixen, aber nicht sowas. Und da ist sozusagen Care-Arbeit ein bisschen komplexer und deswegen fällt das oft unter den Tisch. Ist einer der Gründe, warum es oft unter den Tisch fällt. Der andere Grund ist, dass Care-Arbeit meistens von Frauen gemacht wird.
War dir das, bevor du Vater geworden bist, eigentlich so bewusst in deiner Forschung? Oder war das eher nur so ein Randthema, was da so waberte, weil du es letztendlich ja gar nicht mit Erfahrung füllen konntest?
Nee, mir war das überhaupt nicht bewusst. Ich habe vorher 6 Jahre lang Wirtschaftswissenschaften studiert, also an der LSI und in Bayreuth, und du kannst das jahrelang machen und nie was von Care-Arbeit verstehen oder hören. Ja. Es gab aber eine Professorin an der Uni St. Gallen, Julia Nentwig, eine großartige Forscherin, und die hat mich eingeladen, auf einem Panel zu diskutieren zum Thema Care-Arbeit. Und ich weiß bis heute nicht, ob sie das gemacht hat, damit ich mich mit dem Thema mal beschäftige. Weil dann musste ich mich natürlich damit beschäftigen, weil ich will mich nicht blamieren. Und es gab eine große Vorlesungsreihe dazu, da habe ich mir dann jede Vorlesung angeschaut, damit ich mich da aufschlaue. Und das war sozusagen ein pädagogischer Kniff von ihr. Und das war, bevor ich Vater wurde. Und jetzt ist es mir natürlich deutlicher als je zuvor. Ne? Also wie verschoben unser Arbeitsbegriff ist. Ne? Also 17 E-Mails schreiben am Tag, das nennen wir Arbeit. Aber ein Kind wickeln oder füttern, das nennen wir nicht Arbeit. Das verstehen wir nicht als Arbeit. Das ist ja eigentlich vollkommen verrückt. Und ich habe das Julia und anderen Forscherinnen zu verdanken, dass mir das irgendwann aufgegangen ist, dieses Licht. Und jetzt erlebe ich es praktisch. Das ist natürlich die deutlichste Erfahrung, die jeder Vater, jede Mutter macht. Hm.
Was sind denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen, die Eltern heute in ihrem Berufsleben erfahren? Also jetzt mal verallgemeinert. Ich weiß nicht, ob es da weiß ich nicht, durchschnittliche Erfahrungsgröße gibt oder sowas. Vor allen Dingen, was natürlich auch noch spannend ist, der Unterschied zwischen Mütter und Väter oder
Ja. Also ich gucke mir viel so Dual-Career-Couples an. Also das sind Paare, die beide berufstätig sind und sogar vielleicht ein bisschen mehr Paare, die beide berufstätig sind und in ihrem Beruf auch Ambitionen haben. Ne? Also das sind Dual-Career-Couples. Und da gibt es spannende Forschung zu. Also erstens gibt es immer mehr Dual-Career-Couples, als es früher gab. Ne? Also mein Opa, der war unterer Beamter bei der Deutschen Bahn, und er hat mit dem Gehalt meine Oma und meine Mutter, also die Tochter von ihm, super durchfüttern können. Das geht heute nicht mehr. Ne? Also das, deswegen ist auch die Frage, ob das ein feministischer Erfolg ist oder eine ökonomische Notwendigkeit. Aber wir haben jetzt halt viel mehr Erwerbsbeteiligung in den Familien. Und diese Dual-Career-Couples, also wenn Mama und Papa jetzt beispielsweise beide arbeiten, da gibt es spannende Zahlen zu, was das mit Erziehung macht, nämlich großartige Dinge. Also das ist für die Kinder super. Das macht die Ehe stabiler. Das macht die Leute glücklicher. Das macht die Leute produktiver. Also das ist eine Art Familie zu machen, zu haben, die spannend ist und wo man auch global, auch im globalen Süden sagen kann, es gibt immer mehr Dual Career Couples. Und die stehen aber vor großen Herausforderungen. Also es gibt so eine Forscherin, Jennifer Petrigieri, die identifiziert so drei große Bruchmomente, die ein Dual Career Couple hat. Das erste ist, wenn das Kind auf die Welt kommt und du auf einmal von Independence zu Interdependence wechselst. Also du merkst auf einmal, die Sachen, die ich mir beruflich vorstelle, weiß ich nicht, geh jetzt 2 Jahre nach Berlin und baue ein Startup auf, die kann ich nicht mehr alleine entscheiden. So, ne? Das ist das eine. Das andere kommt dann so ein paar Jahre später, wenn die größte Care-Arbeit erledigt ist und man ein bisschen vor so einer Midlife-Crisis steht. Und ich denke, jetzt habe ich so viel aufgegeben und auch so viel jongliert, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich wieder Freiraum, aber ich weiß gar nicht, was ich will. Und die dritte Transition, die auch nicht ohne ist, ist, wenn die Kinder dann ausziehen und man dann merkt, Moment mal, weiß ich eigentlich noch, wer ich bin, was ich möchte? Oder bin ich in so einem Camel-Mode, in so einem Kamel-Modus eigentlich nur gewesen und habe mich komplett aufgeopfert? Ne? Das heißt, da gibt es dann Eltern, die kaufen dann Bücher, wo ihnen gezeigt wird, wie man ein Hobby finden kann. So, weil man das selber verlernt hat. Also das ist eine Sache, die Dual-Career-Couples haben. Viele Sachen, die großartig sind für die Erziehung, für die Gesellschaft, weil naja, du hast halt viel mehr Flexibilität, wenn beide arbeiten. Ich könnte dann sagen, ich will mich doch noch selbst verwirklichen und Töpfer werden. Wenn meine Partnerin auch ein Einkommen hat, dann gibt es ja viel mehr Freiheiten, ne? Und viele Herausforderungen. Und vielleicht eine ganz konkrete Sache, um das ein bisschen praktischer zu machen. Eine Sache, die ich wirklich crazy finde, wenn es um Vereinbarkeit geht, ist der sogenannte Post-Maternity-Dip. Also wir haben eine Gender-Pay-Gap, ne, sogar die zweitschlechteste in Europa in Deutschland. Und wenn man sich die Zahlen ganz genau anschaut, ist das nicht so, dass sozusagen du von deinem allerersten Arbeitstag als Frau schlechteres Gehalt hast als ein Mann. Also der Effekt ist minimal. So, ne, der Effekt kommt richtig ins Spiel, wenn die Frauen Mütter werden, ne, was eine biologische Tatsache ist, dass es nicht die Männer werden. So, und dann geht dieser Spalt auseinander, was das Gehalt angeht, und der schließt sich nie mehr. So, das heißt, es gibt dann so einen Dip nach dem ersten Kind. Und da gibt es zwei ganz einfache Hacks für Organisationen, für mehr Vereinbarkeit zu sorgen. Das eine ist, oft kommen Mütter zurück und arbeiten dann in Teilzeit. Ne? Und wir haben irgendwie in den meisten Organisationen die Überzeugung, dass Menschen in Teilzeit nicht befördert werden können, ja, weil die gar nicht richtig bei uns arbeiten. So, die sitzen da quasi rum, die sind quasi halbe Mitarbeitende. Ja? Und wenn man als Organisation Vereinbarkeit verbessern möchte, dann sollte man einfach Teilzeitkräfte auch befördern. Ja? Es gibt ja auch Teilzeitführungspositionen. So ist es nicht. Ne? Also das ist was, wenn ich mit Organisationen arbeite, was das Erste ist, was ich frage, wie viele Teilzeitmitarbeitende habt ihr letztes Jahr befördert? Und das andere ist, dass wir in vielen Organisationen so diese Überzeugung haben, dass man Karriere nur macht ungefähr in einem Altersbereich von 30 bis Mitte 40. In der Zeit hast du fett Gas gegeben und dich bewiesen als jemand, der ambitioniert ist, oder du hast es nicht und dann ist vorbei. So, ne? Dann kannst du es auch nicht mehr machen. Oh,
dann kann ja einpacken.
Okay. Ja, ich meine, es kommt sehr darauf an, was man macht. So, ich meine, jetzt bei mir ist es, denke ich, anders im Selbstständigkeitsbereich oder so, ne? Aber grob gesprochen. Und einfach Late Career zu ermöglichen. Ja? Also wir haben aber Organisationen in Deutschland, wo man zum Beispiel Menschen ab 55 keine Entwicklungsgespräche mehr anbietet. Also da ist man wahnsinnig auf der altersdiskriminierenden Schiene. Und das wäre auch was, wenn man sagt, okay, wir erlauben es Leuten erst mit, weiß ich nicht, Mitte 40, 50 richtig Gas zu geben, richtig durchzustarten. Das würde die Vereinbarkeit ja mega optimieren, ne? Weil du dann sozusagen dieses biologische Fenster, wo du nun mal Kinder kriegst in der Regel, nicht gleichzeitig auch zu einem Karrierefenster machst. Das zu entkoppeln, das wäre mega cool und das ist eine große Herausforderung in vielen Organisationen.
Ist total spannend, vor allem, ich bin ja 53, würde gerne mit dir über dieses Thema nochmal weitersprechen. Ich habe aber noch ein anderes Schlagwort.
Und zwar, das nächste Entwicklungsgespräch?
Da muss ich mal meinen Chef fragen. ich würde ganz gerne mit dir, Hans, nochmal über das Schlagwort Work-Life-Balance sprechen, weil ich gehört bzw. gelesen habe, dass du diesen Begriff relativ kritisch siehst, obwohl er schon so viele Jahre ja bei uns verankert ist, muss man sagen. Was ist das Problem oder wo siehst du das Problem bei Work-Life-Balance? Oder ich würde ja immer sagen Life-Work-Balance, aber da fängt wahrscheinlich schon an, das Problem.
Ja, aber das ist schon mal ein interessantes Reframing auf jeden Fall. Das Problem bei Work-Life-Balance ist, dass es suggeriert, dass es zwei Leben gibt. Ne? Also es gibt ein Leben in der Arbeit und es gibt ein Leben im Privatleben. Und man kann dann sozusagen mit diesem, wenn man das so sauber trennen möchte, dann kann man sagen, ich hole mir mein monetäres Einkommen im Job, so, also mein Geld, und ich hole mir mein psychologisches Einkommen, die Lebensfreude, das Gefühl von Autonomie, das Gefühl von Anerkennung im Privaten. Das ist dann eine saubere Trennung. Und es gibt Studien, die zeigen, dass diese Trennung, sozusagen dieser Ablasshandel, Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps, ne, diese Logik, dass dieser Ablasshandel wahnsinnig ungesund ist. Also der führt zu mehr häuslicher Gewalt, zu mehr Depressionen, auch zu Immunkrankheiten. Denn am Ende des Tages sind wir ein und die gleiche Person, ein und der gleiche Körper, ja, ein und der gleiche Mensch, das gleiche Selbstbewusstsein. Wenn wir auf der Arbeit ständig einstecken müssen, dann schalten wir nicht den Schalter um und sind im Privaten die super netten Daddies. Ja, das geht einfach nicht so. Und deswegen ist das eine schmerzhafte Vorstellung, diese Welten so trennen zu können. Das ist das andere, was auch noch ein Problem an dieser Sache ist, ist, ich möchte, dass Menschen auf der Arbeit auch kritische Geister sind. Ja, ich möchte, dass Menschen auf der Arbeit auch über ihre Zweifel und ihre Sorgen reden können. Ja, wenn du sozusagen diese Welten so sauber trennen möchtest, dann schaffst du im Grunde einen blinden Gehorsam in der Arbeitswelt. Das können wir uns einfach nicht leisten. Dafür, also so funktioniert eine Wissensökonomie nicht. Wir brauchen innovative, kritisch denkende Menschen. Das ist sozusagen das Problem, was ich damit habe. Jetzt gibt es natürlich auch die Gegenseite, dass man sagt, hey, wir lösen das komplett auf, ja, und entgrenzen das komplett und wir sind sozusagen, wir verwirklichen uns auf der Arbeit komplett und bringen unser ganzes Selbst zur Arbeit, ja. Und das ist wiederum in extrem gedacht natürlich auch ein Risiko, ne? Also wenn wir sagen, ich bin Flo, ich mache jetzt auf der Arbeit genau das, was ich immer wollte und jeder, der mir da zwischenfunkt, der ist sozusagen, schadet meinem Selbst und allem, das ich ausdrücken möchte, dann wärst du Flo einfach kein angenehmer Kollege, so, ne, weißt du, das ist dann einfach so, also eine gewisse professionelle Trennung zwischen Arbeit und Privaten, die ist schon auch wichtig, so, das will ich auf jeden Fall betonen, ne? Aber zu glauben, dass man das sauber trennen kann, ist ein schmerzhafter Irrtum, würde ich sagen.
Jetzt hängt ja viel, also ich sag mal, das, was du gerade beschreibst, das ist ja sozusagen unsere Perspektive, also das ist ja der Wirkungsbereich, den wir gegebenenfalls haben, um da Fehlentwicklung oder sowas entgegenzuwirken. Jetzt haben wir aber auch die Unternehmensseite. Was könnten denn Unternehmen konkret tun, um beispielsweise eben Familien zu entlasten, beziehungsweise nicht noch höhere Anforderungen und starre Arbeitszeiten oder sowas zu geben? Ich glaube, dass natürlich da auch schon viel passiert ist in den letzten Jahren, aber an anderen Stellen hört man ja immer wieder, dass so Dinge wieder zurückgedreht werden.
Ja.
Dinge, die wir gewonnen haben, beispielsweise eben, wenn man es mal so sagen darf, gewonnen durch Corona. Weißt du, was ich meine?
Sicherlich. Ja, total. Wir haben eine wahnsinnig regressive Phase momentan, wo es irgendwie, wir das Gefühl haben, uns wird schwindelig und dann immer, wenn einem Schwindel ist, dann greift man nach Halt und dann treten irgendwelche Retterfiguren auf, die mit sehr alten Rezepten wieder die Uhr zurückdrehen wollen, ne? Sachen wieder great again machen wollen, nicht nur in der Politik. Da müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Wir erleben das jetzt, dass viele HR-Kulturthemen, viele Privilegien eingestampft werden, weil man sie sich jetzt nicht mehr leisten kann. Für mich als Berater ist das super so, ne? Das ist nicht das Problem, denn wenn die Rezession vorbei ist, dann wollen alle Unternehmen wieder das schnell aufbauen, ne? Das ist kein Problem für einen Berater, ist das ein gutes Geschäft so, aber das immer wieder einzureißen und wieder aufzubauen, das ist natürlich dumm so. Und diese ganzen weichen Themen sind so lange weiche Themen, bis sie harte Themen werden, ja? Und Talente finden und halten ist ein hartes Thema. Ja, also ich kenne Unternehmer, ob die aus der Schweiz oder aus Deutschland kommen, die sagen, die richtigen Leute zu finden, ist der Nummer eins Wachstumshemmer, den wir haben. Ja, ob das im IT-Bereich ist oder so, das ist das Einzige, was uns von unserem Erfolg abhält. So, und wie kriegt man die hin? Wie kriegt man die dazu, an Bord zu gehen? Naja, man sorgt dafür, dass die dort gerne und gut arbeiten können. Was Vereinbarkeit angeht, ist eben eine Sache, zwei Sachen, die ich schon meinte, sind ganz wichtig. Karrierepfade jenseits der Elternzeit oder dieser Elternphase ermöglichen und Teilzeitkräfte befördern. So. Und das andere ist, wie wir mit Zeit umgehen und mit Erreichbarkeit. Mitarbeiter sollten ein Recht auf Nicht-Erreichbarkeit haben. Da gibt es ganz viele kleine Hacks. Also ich hatte eine großartige Chefin bei der BCG, Ashley Grice, und die hat in ihrer in ihrer Signatur immer stehen gehabt, ich arbeite an vollkommen erratischen Zeiten, ihr müsst aber nicht an vollkommen erratischen Zeiten auf diese E-Mail antworten. Ne? So ganz kleine Sachen, wo man sagt, wir respektieren auch eure anderen Arbeitsfelder, ne, die ihr habt, also Care-Arbeit und so weiter. Das ist wichtig. Eine Sache, die ich für unterschätzt halte, wo ich finde, dass Organisationen da mehr hinschauen müssten, ist, dass es oft Missgunst gibt von Menschen, die keine Kinder haben. Ne? Also ja, der kriegt jetzt hier irgendwie die ganzen Privilegien, weil der 2 Kinder zu Hause hat. Was ist mit mir? Also, und ich finde, da müssen wir aufpassen, dass es da nicht sozusagen Spaltungen gibt. Und wir sollten respektieren, dass jemand, der gesellschaftliche Arbeit macht, also in einem Verein ist oder so, genauso ein Recht auf Unerreichbarkeit hat, wie Eltern das haben. Also wir müssen schauen, dass wir da nicht Spaltungen zwischen Eltern und Nicht-Eltern in die Organisation treiben. Ich glaube, Fairness ist das wichtige Wort und auch da kann man mal hinschauen, weil die Beharrungskräfte, warum Eltern bestimmten Bedürfnissen nicht sozusagen stattgegeben wird, liegt oft daran, weil andere, die keine Eltern sind, sagen, das ist unfair. Ja, also da würde ich als jemand, der Verantwortung hat in einem Unternehmen, auf jeden Fall sehr genau hinschauen.
Hans, wir haben ja schon viel über Karriere gesprochen und auch über diese Dualität von Job und Familie. Wie ist denn dein persönlicher Blick oder wie wären deine Ratschläge, wenn man jetzt als Vater das Gefühl hat, man hat einfach zu wenig Zeit für seine Kinder aufgrund des Jobs? Gibt's da, also du kommst ja von der, du hast ja gesagt, du bringst die Theorie in die Praxis. Was macht man dann? Also, und das ist ja ein Problem, was viele haben, immer dieses schlechte Gewissen, glaube ich, dass man zu spät nach Hause kommt von der Arbeit. Dass man einfach immer denkt, man ist nicht anwesend genug, weil man einfach auch getrieben ist durch den Job und vielleicht auch finanzielle Zwänge hat.
Ja, total, total.
Und
ja,
Teilzeit vielleicht nicht immer die Lösung ist.
Hm? Ja, genau. Also ich meine, also erstens, ich bin da quasi arbeitsforscherisch aktiv, aber ich bin als Vater nicht jemand, der irgendwie den Code geknackt hat oder weiß, wie das funktioniert. Also
schade.
Ja, genau. Und ich glaube, wir müssen uns da auch in unserem Leid und in unseren Grenzen auch begegnen. So, ne? Also ich glaube, dass ich spüre das auch sehr stark und ich glaube, dass wir da, also es gibt da nicht sozusagen die Silver Bullet, die das löst. Es gibt aber ein paar Sachen, die mir jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung sozusagen schon aufgefallen sind. So, also ich habe, bevor ich Vater wurde, und da habe ich überlegt, halt, ob ich promovieren soll oder nicht, und ich habe mit der Promotion mein Gehalt gesextelt. So, ne? Also das war ein großer Schritt, finanzieller Wohlstand versus Zeitwohlstand. Promovieren und Vater werden, habe ich mir aber immer ausgemalt, ist eine super Sache und es ist auch eine super Sache gewesen. So, das habe ich meinem großen Vorbild zu verdanken, durch meinem Vater, der auch promoviert hat, als ich auf die Welt gekommen bin, habe ich gedacht, das ist doch super, das könnte ich doch auch so machen. Jetzt hat meine Mutter mir letztens erzählt, ja, das stimmt schon, aber das heißt nicht, dass er so wahnsinnig präsent war. Das hat ja aber ein bisschen ein missverstandenes Vorbild, gibt's ja auch euch so. Vorbildmissverständnis, aber anyways, also das war was, wo ich mir richtig fett ein Herz fassen musste und wo ich natürlich auch Privilegien hatte, die viele nicht haben, ne? dass es überhaupt möglich ist, finanziell so einen Rückschritt zu machen. Aber was ich gehört habe, bevor ich damit angefangen habe, sind wirklich, und ihr kennt diese Sachen alle, die absurdesten Sachen. Hans, lass das sein, ein Kind in Deutschland braucht einen Vater mit einem 6-stelligen Einkommen, ja? Habe ich gehört. Oder die ersten 5 Jahre weiß ein Kind eh nichts mit dir anzufangen als Vater, wurde mir gesagt. Ja? Oder irgendwann merkt dein Kind, wer das Spielzeug finanziert. So. Und dann ist das ist deine große Stunde. Ja? Also solche Sachen, solche Mythen gibt es, die in der Arbeitswelt erzählt werden. Und ja, und das macht einen Angst und das ist Bullshit natürlich. Ne? Also wir wissen aus der Erziehungsforschung, dass 2 komplementäre Rollen, ob das jetzt biologische Männer oder Frauen sind, ist egal, aber eine Vater- und eine Mutterrolle, dass das wichtig ist, dass es unterschiedliche Rollen sind, dass ein Kind das braucht. Und irgendwann ist mir ein Licht aufgegangen, ich habe verstanden, als der eine zu mir meinte, ein Kind brauchte ich eh nicht die ersten 5 Jahre, eigentlich hatte er recht, weil er war so viel abwesend, dass dann ein Kind dich wirklich nicht gebrauchen kann. So, das gibt's natürlich. Ne? Und du hast dann so ein Phänomen, ich weiß nicht, ob ihr diesen Loriot-Film kennt, Papa Ante Portas, ne? Der kommt,
wer kennt ihn nicht?
Es geht da um den, Kaufhausleiter, glaube ich. Der wird in Frührente geschickt und der kommt dann nach Hause und steht vor der Tür und er ist ein absoluter Fremdkörper da. Ne? Und ich habe verstanden, dass das für manche Menschen, die lange Karriere gemacht haben und sehr weg sind von ihrer Familie, da hat das ja, das System Familie funktioniert ja gerade durch die Abwesenheit des Vaters. Ne? Das heißt, da gibt es so einen negativen Sog. Dann ist es natürlich zu spät. So. Dann ist es natürlich schwer, dann wieder reinzukommen. Aber wenn du dich präsent zeigst, dann braucht dein Kind dich natürlich auch in den ersten Jahren und du hast dann eine super Zeit. Und vor allem ist das schön für dein eigenes Leben. Was Jennifer Petrigeri und andere Forscherinnen in dem Bereich sagen, ist, dass jetzt mal grob gesprochen, also jetzt nicht von Einzelfällen ausgehen, sondern grob gesprochen, bei solchen Karriereentscheidungen das finanzielle Argument in der Regel überschätzt wird. Ja? Also ich meine, ich spreche aus Hamburg-Winterhude, wenn ich hier auf einem Spielplatz bin, ich sehe am Spielplatz, sozusagen, wenn ich nicht wüsste, welcher Wochentag wäre, ich sehe das am Spielplatz, ja, weil wochentags dort keine Väter sind. Ja? Die Väter sind meistens am Wochenende dort. So, ne? In der Woche sind dort Mütter auf diesem Spielplatz. So, ne? Und das zeigt, dass dort finanzielle Entscheidungen getroffen werden, dass man sagt, der Vater arbeitet, die Mutter kümmert sich um das Kind. Und da würde ich mal hier Winterhude, Eppendorf sagen, das ist nicht unbedingt aus der großen Not herausgeboren. Das hätte man sich auch anders leisten können. Ne? Das heißt, wir überschätzen in vielen, natürlich nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen, aber in vielen gesellschaftlichen Klassen überschätzen wir dieses ökonomische Argument wahnsinnig stark. Und als jemand, der sozusagen Wohlstand gegen Zeitwohlstand zumindest zeitweise eingetauscht hat, kann ich sagen, zumindest aus meiner Erfahrung, bei einem jungen Kind, was ich habe, dass ein Kind nicht Geld braucht, so sehr stark, sondern Zeit und Aufmerksamkeit. Ne? Und ich glaube, das ist was, wo ich sagen könnte, das würde ich mehr ernst nehmen als so eine Bullshit-Angstmacherei von anderen Männern, die sagen, ey, du bist hier der Spielzeugfinanzier, so oder sowas. Ne?
Ja, mal aufbrechen mit ein paar Mythen, genau. Eigentlich. Ne? Kurz nochmal zu deiner Doktorarbeit. Das ist ja eine sehr intensive Phase. Also ich weiß nicht, wie es ist, eine Doktorarbeit zu schreiben. Ich kenne auch niemanden. Doch, vielleicht. Aber ich habe mich nie so wirklich für interessiert. Aber es muss ja doch sehr anstrengend sein, wenn man dann auch Vater einer jungen Tochter ist. Wie intensiv hast du das erlebt? Also wie war das mit dem Spagat? Quasi.
Ja, also ich kann mich da gerne sehr, sehr nackt machen an der Stelle. Also ich habe promoviert mit einem Promotionsstipendium. Auch wenn jemand Interesse an sowas hat, kann ich gerne helfen. Ich finde, das wird viel zu wenig, wir bewerben sich nicht genug Leute. Das ist ein Stipendium vom BMBF, also vom Forschungsministerium, aber ne, die gibt es in verschiedenen Formen, politische Stiftung etc., aber die kriegen das Geld vom BMBF. Und dieses Stipendium wird um ein Jahr verlängert, wenn du Vater oder Mutter wirst während des Stipendiums. Ja? Das heißt, ich habe da ein Jahr mehr bekommen. Ich habe 4 Jahre Zeit gehabt und steuerfreies Stipendium bekommen. Nicht viel, wirklich nicht viel Geld, aber das ist eine Sache, die man machen kann, wenn man sich die Mühe macht, sich zu bewerben. So, das heißt, ich hatte 4 Jahre Zeit. Und dadurch, dass ich als Ökonom promoviert habe und nicht als Chemiker, der zum Beispiel in einem Labor stehen müsste oder als, weiß ich nicht, Anthropologe, der dann viel unterwegs wäre in diversen Ländern, habe ich das sozusagen gut flexibel gestalten können. Also ich habe meine Forschung bei Volkswagen gemacht, zur Sinnsuche bei Volkswagen, das ist nicht weit weg von Hamburg, ne, in Wolfsburg. Und das war erstmal ein Setting, was schon okay war. So, ich habe mir ein Jahr Elternzeit genommen, das war dieses geschenkte Jahr. Und meine Frau hat das auch gemacht. Formal hat meine Frau das gemacht, aber wir haben beide ein Jahr Elternzeit gemacht, aber wir haben in dieser Elternzeit hat meine Frau sich auf ihre Approbationsprüfung vorbereitet. Das heißt, die hat halbtags gearbeitet und ich habe an der Promotion weitergefeilt die andere Hälfte des Tages. Das heißt, wir haben sozusagen uns auf Tagesebene die Elternzeit geteilt, was ein verrücktes Experiment war und auch wie, also ein absolutes Loophole sozusagen, das überhaupt machen zu können. So, ne? Und das war, ich fand das sehr, sehr anstrengend natürlich, aber auch sehr, sehr gut, weil sowohl meine Frau und ich, wir immer gleichzeitig auch einen anderen Wirkungsraum hatten. Und mir ist aufgefallen, wenn man jetzt ein Jahr nur Mutter oder Vater ist, das kann auch ganz schön zwiebeln und ganz schön, also langweilig sein. Ne? Mhm. Also es ist eine Art von, gerade wenn man eher abstrakt arbeitet vielleicht, dann ist das eine Art von körperlicher Überforderung bei manchmal kognitiv-geistiger Unterforderung. Also ich kenne jeden Spielplatz, ich kenne sogar den Spielplatztester der Stadt Hamburg. ein sehr, sehr cooler Typ.
Echt?
Ja, ist richtig cool. Der testet die Spielplätze. Der macht das, der macht ein Foto und rüttelt an den Dingern. Ich habe ihm gesagt, das ist eine verpasste Chance, der soll doch schaukeln und rutschen. Ich meine, das ist doch ganz. Aber man kennt dann irgendwann jedes Detail an jedem Spielplatz. Ne? Und da ist das, und da fand ich so eine Aufteilung 50-50 auf Tagesbasis sehr, sehr spannend als Experiment. Und so hat das funktioniert. Ja. Mhm. Dann kam meine Tochter in den Kindergarten, wo sie, wie ich vorhin angedeutet habe, meistens ist, leider nicht zuverlässig genug. Und dann habe ich die Promotion in der Zeit, seit sie im Kindergarten ist, dann fertig geschrieben. Also das ging gut. Ich hatte aber auch einen Betreuer, der dafür wahnsinnig Verständnis hatte. Also ich kenne andere Leute, die promovieren. Da gibt es so ein bisschen so eine Sammlung von Reaktionen von Doktorvätern und Müttern, wenn man ihnen sagt, dass man ein Kind bekommt. Ja. Eine hat mir erzählt, sie hat ihrem Doktorvater erzählt, dass sie Mutter wird. Und der Doktorvater hat gesagt, ein bisschen extrakurrikuläres Engagement hat noch keinem geschadet. Das war richtig geil. Und ich meine, sie hat dann auch noch ein zweites Kind in der Promotionszeit bekommen. Ich weiß nicht, wie er darauf reagiert hat. Wahrscheinlich nicht so cool. Und ein anderer Doktorvater hat mal gesagt, ihn hat das gefreut, weil das ein Effektivitätsbooster ist. Ne? Du bist halt, ich meine, das ist doch das Spannende, wenn man über sozusagen Lohnarbeit und Care-Arbeit nachdenkt. Wir Eltern, wir sind alle super agile in unserem Management des Lebens. Wir sind alle super resilient, wir sind alle super effizient. Wir haben alle Dinge gelernt, die uns eigentlich für eine Führungskarriere wirklich qualifizieren. Deswegen ist das ja so verrückt, dass man Teilzeitarbeitende oder Eltern tendenziell nicht genug fördert im Arbeitsleben. Weil eigentlich haben die einen richtig harten Resilienz- und Leadership-Crash-Kurs gemacht, indem sie Eltern geworden sind.
Ne? Könnte ich das nicht eigentlich in meinen Lebenslauf mit aufnehmen, dass ich Führungserfahrung habe mit einem Achtjährigen?
Ja, genau. Kannst du sagen, wenn ich Achtjährige managen kann, dann kann ich auch euer Team managen.
Ja.
So ungefähr. Also genau, das war ja cool. Aber eine Sache, die auf jeden Fall ja viel Arbeit braucht, ist, dass ja Eltern nicht nur Eltern sind, sondern auch ein Ehepaar oder ein Paar, ne? Je nachdem. Und das ist was, wo wir sehr viel experimentieren, wie wir es schaffen, dass wir uns auch als Paar nicht entfremden. So, und wir haben zum Beispiel so ein Gutscheinsystem. Also gucken, das hängt hier auch irgendwo. Wenn ich mal eine Nacht nicht da bin, dann kriegt meine Frau einen Gutschein für eine Nacht, die sie nicht da sein muss. So. Und der Gutschein muss dann bis zum Quartalsende abgefeiert werden. Die können nicht gesammelt werden. Ne?
Hey.
Und das funktioniert ganz gut, weil erstmal fühle ich mich weniger schlecht, wenn ich weg bin. Und zweitens gibt das einen Nudge der meiner Frau, also der Mutter, dann auch diese Zeit, sich zu nehmen. Weil es gibt schon in der Care-Arbeitsforschung den Begriff von Maternal Gatekeeping. Also dass Mütter auch in dieser traditionellen, tradierten Rolle festhängen und es ihnen gar nicht so leicht fällt zu sagen, ich mache jetzt mal ein Sauna-Wochenende. Ne? Also Self-Care-Themen da auch unter den Tisch fallen. Und dieses Gutscheinsystem soll da sozusagen Nudge sein. So. Und jetzt haben wir angefangen, uns sozusagen Ausbrüche zu gönnen. Also ich fahre morgen mit meiner Tochter in Kurzurlaub an die Nordsee und meine Frau hat dann bis Montag sozusagen Self-Care-Zeit. Und dass wir das wirklich einplanen und dass wir auch verstehen, das ist genauso wichtig wie die Küche aufräumen.
Hm. Oder total der interessant. Habe ich so noch nicht gehört. Also auf jeden Fall mal zum Nachahmen empfohlen für einige vielleicht. Hans, ich würde noch mal ganz kurz auf Corona zu sprechen kommen. Flo hat es ja schon angesprochen. Und seit Corona ist ja in der Arbeitswelt nicht alles anders, aber es hat sich doch vieles getan, wo man dachte so, wow, dass das jetzt geht. Also zum Beispiel dieses hybride Arbeiten, die flexiblen Arbeitszeitmodelle. Ist das eigentlich schon die Lösung, wenn wir auf das Thema Vereinbarkeit schauen? Oder ist das erst der Anfang?
Also es ist ein wahnsinniger Anfang, es ist beeindruckend. Ich habe also kurz vor der Pandemie mit einem österreichischen Unternehmen zum Thema Vereinbarkeit gearbeitet die haben sich wahnsinnig gesträubt dagegen, Menschen im Homeoffice arbeiten zu lassen. Und dann kam die Pandemie und dann mussten die das alles machen. Da war die Pandemie der bessere Berater sozusagen. Wir haben festgestellt, in der Regel funktioniert das ganz gut. Die meisten Unternehmen haben diese Feststellung gemacht. Wenn man sich jetzt mit ein bisschen Abstand Studien anschaut, dann merkt man, dass Homeoffice und Vereinbarkeit sehr voraussetzungsreich ist. Das heißt, es kommt sehr auf die Kultur an und es kommt auch sehr auf die Selbstführungsfähigkeiten der Mitarbeiter an, ob man wirklich durch Homeoffice mehr Vereinbarkeit ermöglicht oder nicht eher Arbeit noch mehr sich Raum greift. So, ne? Also da gibt es wahnsinnige Studien dazu, dass zum Beispiel seit der Pandemie ist mehr akademische Publikationen von Männern als von Frauen gibt, weil Männer anscheinend im Homeoffice dann doch produktiver sind als Frauen. Das heißt, es gibt da bestimmte Routinen und Praktiken, die doch nicht so leicht sind. Das heißt, Vereinbarkeit reicht, es reicht für Vereinbarkeit nicht, dass die Mitarbeitenden im Homeoffice ab und zu arbeiten, sondern es kommt auch darauf an, wie sie im Homeoffice arbeiten, wann sie sich trauen, den Laptop zuzumachen, wie viel Respekt es dafür gibt, dafür, dass jemand jetzt mal zum Kinderarzt muss oder so, ja, wie das, auch wie viel psychologische Sicherheit es gibt, das überhaupt äußern zu können. Ne? Und ich glaube, das ist sehr voraussetzungsreich. Da muss eine Kultur, eine Organisation für aufgestellt sein oder sie ist es eben nicht. Ne? Und Organisationen, die merken oder die meinen, es müssten jetzt alle wieder zurück ins Büro beordert werden, das sind meistens welche, die kulturell einfach nie richtig eine Homeoffice-Kultur etabliert hatten und die einfach, also sich damit auch ein wahnsinniges Beinchen stellen. Es gibt einen Fall von Adidas und Nike, wo Adidas einen großen Ruf zurück ins Präsenzbüro ausgerufen hat, ja auch medial sehr deutlich das gemacht hat. Und dann hat Nike ein paar Headhunter sich geholt. Weil sie wussten, jetzt ist gerade der Frustrationsmoment maximal hoch bei der Konkurrenz. Und dann haben die wirklich die Headhunter auf die Top-Talente gehetzt und die sich alle geschnappt. So, ne? Weil der Moment, wo sozusagen so eine Zurück-ins-Büro-Forderung kommt, ja, das ist für in einem umkämpften Personalmarkt, also da wäre ich auch gern Headhunter in der Zeit. Das könntest du einen Algorithmus einstellen, der diese Nachrichten sozusagen auswertet und dann holst du dir da die besten Leute ab. So, ne? Also das ist was, wo wir eben auch so eine Regression erleben momentan. Und eine hybride Arbeitskultur ist wichtig, aber sie fällt uns nicht in den Schoß. Es reicht nicht, einen externen Monitor zu haben und eine Webcam oder sowas, ne? Sondern es muss dafür kulturelle Voraussetzungen geben, damit das dann wirklich zukunftsfähig ist, wie du meinst, Marco, und nicht nur ein erster Schritt ist.
Wenn wir jetzt mal kurz an den Arbeitsplatz schauen, ob jetzt Homeoffice oder wo auch immer. Stress ist ja ein Thema, Arbeitsstress, den nimmt man ja, und das hast du ja auch schon mehrfach heute angedeutet, dass wir das nicht unbedingt, also es ist nicht so einfach, den mal eben so am Arbeitsplatz zu lassen. Es gibt Menschen, die können das, der Rest nimmt den mit nach Hause. So, welchen Einfluss hat denn so ein stressiger Alltag beziehungsweise gestresste Eltern, die nach Hause kommen, welchen Einfluss hat das auf Kinder? Was macht das mit denen?
Ja, also ich finde es beeindruckend, wie resonanzfähig Kinder auch schon in einem frühen Alter sind. Ne? Also die merken das natürlich sehr, sehr stark. Und das runterzuschlucken hilft dann natürlich gar nicht, weil das kommt dann nur doppelt wieder hoch. Ne? Das ist wie so eine Luftmatratze. Wenn du in die eine Ecke trittst, dann geht's auf der anderen Seite wieder hoch. Ich glaube, also ja, dieser Stress ist gigantisch. Man muss sich fragen, woher der wirklich kommt. Ich finde, also aus der Arbeitsforschung gibt es da ein paar überraschende Insights. Zum Beispiel, dass wir wahnsinnig viel unterbrochen werden in der Arbeit. Es gibt eine Studie, die herausgefunden hat, dass man alle 3,5 Minuten unterbrochen wird, wenn man in Deutschland in einem Büro arbeitet, alle 3,5 Minuten. Und man aber 6 bis 9 Minuten braucht, um wieder zu einem geordneten Gedankengang zurückzukommen. Ja? Und ich habe nur Abi in NRW gemacht, ne? Aber so viel Mathe kann ich dann doch, ne? Um herauszufinden, dass das nicht zusammenpasst. Ne? Das heißt, wir werden ständig unterbrochen, teilweise sogar außerhalb des Arbeitsplatzes. Und das macht uns kirre, wirklich kirre. So, das ist ein Stressfaktor. Naja, was machen
aber
wir jetzt?
Entschuldigung, lernt man das nicht als Vater und als Mutter, damit umzugehen? Da wird man doch auch ständig unterbrochen.
Da wird man auch ständig unterbrochen, stimmt. Das lässt sich, glaube ich, schlechter managen so. Also ich finde, ich helfe Organisationen viel dabei, mehr asynchron zu kommunizieren. Also weniger Zoom-Calls, weniger Chats, mehr E-Mails. Eine Werbeagentur, die aufgenommene Videos an ihre Kreativen schickt, statt sie ständig zu unterbrechen mit irgendeinem Briefing. Wahnsinniger Produktivitätsbooster, ne? Treibt Erschöpfung und Stress wahnsinnig runter. So, das geht natürlich für Kinder nicht. Also ich kann jetzt nicht meiner Tochter sagen, sie soll mir gefälligst eine E-Mail schreiben, statt mich anzubrüllen oder so. Oder ein Video aufnehmen. Das würde ich auch nicht wollen, natürlich. Aber nee, wir nehmen den Stress mit. Und ich hatte das letzte Woche erlebt, als diese furchtbare US-Wahl war. Und ich habe meine Tochter zum Kindergarten gebracht. Im Bus saß ich und ich habe einfach geheult, weil mir diese Wahl so, weil die mich so bewegt hat einfach, ne? Und das war mir sehr unangenehm vor meiner Tochter. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, dass meine Tochter und Kinder auch verstehen, dass die Eltern nicht immer nur happy sind, ne? Dass wir auch mit dieser Welt auch ringen und ich glaube, das macht auch eine zukunftsfähige Vaterschaft aus, ja? Also, dass wir also früher ist ja sozusagen die klassische Vateridee ist ja, dass man den Staat und das Recht vertritt in der Familie, so der Patriarch, ne? Ein bleierne Maske und immer die gleiche Stimmung. Und ich glaube, ein zukunftsfähiger Vater ist jemand, der die auch die Gefühle und auch das Ringen mit der Welt auch kommunizieren kann. Und wir machen das jetzt, also unsere Tochter ist 2,5 oder weniger als 2,5, 2¼. Wir sagen ihr schon manchmal, Mama muss jetzt mal Pause machen oder Papa muss jetzt mal Pause machen, ne? Dass sie versteht, dass wir auch mal eine Auszeit brauchen. Und ich glaube, das ist dann auch gut, weil sie dann auch lernt, dass sie auch irgendwie auch Pausen braucht. Also das vielleicht auch eine Art von Selfcare ist. Ich glaube, man kann das, diesen Stressfaktor, solange er nicht komplett eskaliert, positiv wenden und auch als eine pädagogisch wichtige Erfahrung auch werten. Ne? Ich meine, es gibt da natürlich Warnzeichen so. Und ich mache das gerne, wenn ich mit Managern rede, dass ich sie frage, so, wann merkst du eigentlich, dass es zu viel wird? Letztens hat mir einer erzählt, wenn er schreiend nachts aufwacht, so, da habe ich gedacht, okay, das ist ein bisschen heftig. Vielleicht geht es noch eine Nummer kleiner. Ne? Aber ich glaube, wir sollten alle ein Gefühl dafür haben, wo rote Linien sind, was unser Stresslevel ist. Also bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich keinen Spaß mehr an der Arbeit habe. Wenn es mich wirklich, wenn ich mit so einer Grundaggressivität durch den Tag laufe und jede E-Mail für mich als eine Beleidigung gesehen wird, so, ne? Oder auch, was mir auch gerne passiert, ich Orte verwechsel. Ne? Ich eine Konferenz an der Uni Halle Wittenberg. Ich bin am Bahnhof in Halle. Konferenz ist in Wittenberg. Es sind keine Nachbarorte, wie mir dann aufgefallen ist. So, ne? Solche Sachen. Also, wenn man sozusagen so sehr im Sog ist, dass man nicht mal nochmal bei Google Maps checkt, wo wollen wir hier eigentlich hin und so. Ne? Also das sind so, finde ich, so Warnzeichen. Bei anderen ist das eher was, sag ich mal, somatisches, dass man irgendwie einen kurzen Atem hat oder was weiß ich. Da sollte man einfach ein Gespür für haben und darauf antworten und auch einfach das seinen Chefinnen und Chefs auch sagen. Ne? Also ich habe jetzt letztens mit einem Schweizer Krankenhaus gearbeitet, wo die Pflegekräfte jetzt Bachelor haben, also Bachelorpflege machen die jetzt in der Schweiz. Und da hat mir die Krankenhausleiterin oder die Pflegeleiterin erzählt, die kommen jetzt zu mir hin und sagen, ey, ich habe hier ein Problem, löst das für mich. Und sie fand das gut, die Pflegeleiterin, dass das so gemacht wird. Weil am Ende sind die Probleme, die wir haben, die in der Arbeit entstehen, welche die Führungsprobleme in der Regel sind. Ja, also da, wo wir als Organisation und gerade Leute mit Führungsverantwortung auch eben die Pflicht und die Verantwortung haben, darauf einzugehen. Also ne, da nimmt da eure Chefinnen und eure Chefs auch in die Pflicht.
Hans, total komplexes Thema. Zum Glück hast du ein Buch darüber geschrieben.
Ja, genau.
zum Abschluss, ganz kurz, wenn man sowas kurz beantworten kann. Die Zukunft der Arbeit, darum geht es ja in deinem Buch. Wenn du da drei Wünsche hättest, gerade so auch als Vater, welche wären das?
Also mein erster Wunsch ist, dass wir verstehen müssen, dass Produktivität in der Arbeit nur heißen kann, dass wir dort Probleme lösen, echte Probleme lösen. Produktivität ist nicht, wie viele E-Mails wir verschicken, wie viele Meetings wir haben oder wie unser Aktienkurs steigt. Produktivität ist, wenn ein Unternehmen existierende Probleme lösen kann und darauf Antworten hat, die so gut sind, dass sie sich verkaufen lassen. Also mehr über Probleme reden, die zur Sprache kommen lassen und dann auch sie gemeinsam lösen. Das ist das, was Arbeit im eigentlichen Sinne doch heißen sollte. Das andere ist, dass wir verstehen müssen, was ich schon angedeutet habe, dass Arbeit nicht nur Lohnarbeit ist, sondern eben auch Care-Arbeit, gesellschaftliche Arbeit und Selbstarbeit. Dass wir verstehen müssen, dass Lohnarbeit darauf angewiesen ist, dass es Eltern gibt, dass es politisch aktive Menschen gibt und vor allem, dass es regenerierte Menschen gibt. So einen habe ich noch, ne? Der dritte ist natürlich immer, dass ich mir unendlich viele Wünsche wünsche. Das ist natürlich der Klassiker. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Aber sonst, ja, eine Sache noch, weil die mich momentan viel beschäftigt. Wenn wir so in die Politik reinhören, und ich bin auch viel im bundespolitischen Diskurs mit Politikern zu dem Thema, dann wird immer viel auf das Verhalten gezeigt. Ne? Also die Leute haben ein Faulheitsproblem. Ja? Die wollen nicht mehr richtig arbeiten, setzen sich den Hintern platt auf der Arbeit, die haben irgendwie keine Lust mehr. So, das ist so das, was wir sehr viel hören. Ob das von Friedrich Merz ist oder von Sigmar Gabriel oder von Lukas Podolski, jeder oder Dieter Hoeneß, jeder hat dazu irgendwie ein Standing. So. Es ist so, wir kloppen gerne auf das Verhalten von Arbeitenden. Die sind irgendwie zu faul. Ob das die Gen Z ist oder irgendwer, die haben irgendwie alle, denen fehlt es irgendwie, ne, an Willen oder an Fleiß und so. Erstens ist es interessant zu sehen, dass es solche Zitate schon vor 3000 Jahren gab. Also selbst im antiken Babylon hat man schon geschrieben, die Jugend ist nicht mehr so fleißig wie wir. Also das ist das älteste Vorurteil der Welt, erstens. Und zweitens, lasst uns über die Verhältnisse reden. Ne? Also warum gibt es womöglich das Gefühl, dass Leute nicht mehr richtig viel arbeiten wollen? Ja, zum einen ist Arbeit viel zu hoch besteuert im Vergleich zu Erbe oder Kapitaleinkünften. Also Arbeit lohnt sich in dem Sinne nicht mehr. du zahlst Spitzensteuersatz bei 66.000 Euro, wenn du das Einkommen erzielst. Dann gibt es keinen, der mehr Steuern zahlt als du, prozentual. Das ist absurd. Fast keinen, muss man sagen, aber ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen. Erbe ist quasi nicht wirklich versteuert. Also Steuerberater nennen die Erbschaftssteuer auch die dummen Steuer, wenn man dumm sein muss, wenn man sie zahlt, wenn es 10.000 Wege drumherum gibt. Und Kapitaleinkünfte werden mit 25% besteuert, also nicht so hoch. Das heißt, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Ne? Das wissen junge Leute auch. Ich habe eine Beratungsfirma aufgebaut als Tochter der BCG. Da waren viele Leute, die meisten wollten nicht Vollzeit arbeiten. Und ich habe denen gesagt, wie sieht's denn aus? Wollt ihr nicht mal Geld verdienen? Diese, come on. Das ist Bitcoin, macht das für uns. Und Rente funktioniert eh nicht mehr so. Ne? Das ist eine Verhältnisebene, über die wir reden müssen, die dafür sorgt, dass Arbeit attraktiver wird. Und die andere ist, dass die Systeme, die uns Care-Arbeit zeitweise abnehmen, ja, wie Pflegeheime oder Kindergärten, die müssen viel, viel, viel besser funktionieren, damit wir Vollzeit arbeiten können. Meine Frau und ich, wir haben lange steuerfinanzierte Ausbildung gemacht. Für uns ist es ausgeschlossen, dass wir beide Vollzeit arbeiten können, weil so einmal die Woche der Kindergarten mit Problemen kommt. So, wir haben im Herbst haben wir ein Losverfahren gehabt, wer sein Kind zum Kindergarten bringen darf. Ja, das heißt, das ist total absurd. Stell mal vor, also ich bin ja nicht angestellt, insofern ist das nicht so schlimm. Aber stell mal vor, du musst deiner Chefin erklären, heute haben wir das Falsche losgezogen. Ich kann nicht für euch arbeiten. So eine Art Hunger Games für Eltern. Ne? Im Frühling hatten wir das Windhundprinzip. Ne? Die ersten 25 Eltern durften ihr Kind hinbringen. Ich habe auf dem Rückweg vom Kindergarten eine weinende Mutter gesehen, weil sie das 26. Kind hatte. Ja? Und das sind Sachen, die sind irre. Und wenn ich mit Politikern in Berlin darüber rede, dann wird das oft so dargestellt, als wäre es ein bedauerlicher Einzelfall. Und einer, der mir das gesagt hat, den habe ich dann mal gefragt, wie alt sind denn ihre Kinder? 42 sind die, ne? So, mein Kind ist 2. So, und da erlebe ich das sehr stark. Und ich glaube, da müssen wir uns, ob das ein Bundesverband für Vereinbarkeit ist oder andere, da müssen wir uns engagieren und auch dafür sorgen, dass wir das politisch auch begreifen. Es gibt viele Menschen, die würden gerne mehr und verlässlicher arbeiten. Ich gehöre dazu. Aber die Verhältnisse sind dafür nicht gebaut. Und dann hast du das Problem als Mütter oder Väter, kaum ist dein Kind aus dem Gröbsten raus, hast du womöglich Eltern, die pflegebedürftig sind. Ne? Hast du das am anderen Ende der Lebensreise sozusagen wieder die Care-Arbeit an der Backe. Und das ist was, da müssen wir einfach wirklich für eine Care-Revolution sorgen, damit wir dann wieder mehr Lust am Arbeiten haben. Weil es liegt nicht am Verhalten, sondern es liegt an den Verhältnissen. Langer dritter Wunsch, ja. Sorry.
Ich habe gefragt, selbst schuld.
Ich habe ja jetzt die Ehre der letzten Frage, der allerletzten Frage für heute, leider. Weil ich glaube, dass wir können da noch lange drüber sprechen. Ich höre dir super gerne zu. Also ich habe dich ja auch schon mal live erlebt und habe dir da wahnsinnig gerne zugehört und hätte da auch noch ein paar Dinge, die ich eigentlich jetzt einwerfen würde, gerade wenn du über den Arbeitsenthusiasmus der Gen Z sprichst. Da gibt es noch die eine oder andere Anekdote, aber nichtsdestotrotz müssen wir abschließen, und das machen wir mit einer Frage nicht zur Arbeit, sondern zum Thema Musik. Weil wir haben, und jetzt stellen wir jeder GesprächspartnerIn quasi am Ende unserer Folge vor, wir haben eine echte Papas-Playlist auf Spotify.
Ja, die haben wir eigentlich schon gemacht.
Ja, ach ja, schön. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, dass wir die Liste erweitern.
Ja, ich bin gerade, ich suche ganz kurz, wie das Lied heißt. Ich hab's im Ohr, das ist von Bonaparte. Und das heißt, glaube ich, Neues Leben.
Du kannst es sonst auch kurz ansingen und dann schön selber
geht das. Das hättest du wohl gerne. das heißt, glaube ich, Neues Leben von Bonaparte. Da geht es ja darum, wie es ist, ein neues Leben auf die Welt zu bringen und auch dadurch ein neues Leben für sich selbst zu entdecken. Also das ist ein super cooler Song über das Elternwerden.
Ja.
Kommt auf die Liste.
Passt super, kommt auf die echte Papas Playlist von Spotify, die ihr, Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung, die ihr abonnieren könnt, genauso wie unseren Podcast selbst. Abonnieren, bewerten gerne mit 5 Sternen, anhören, weitersagen. Und wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder generell zu den echten Papas, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Und wohin die E-Mail geht, weiß wie immer der Flo.
Genau, die geht an podcast@echtepapas.de.
Genau, und wo wir hier schon so viel Werbung machen, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, wie dein Buch eigentlich heißt, glaube ich, nämlich Work Survive Balance. Grandioser Titel, finde ich. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Wo findet man dich ansonsten, Hans? Also dein Buch kriegt man in der gut sortierten Buchhandlung. Aber wenn man noch mehr von dir erfahren will, was ist dein präferierter Social-Media-Account oder hat man vielleicht auch die Möglichkeit, dich mal live zu erleben?
Ja, genau. Also man kann mir gut bei LinkedIn folgen. Ich bin bei Insta runter, als ich Vater wurde, wo ich viel verpasse, aber ein Tod muss man sterben. Dann habe ich eine Homepage und ich bin viel unterwegs auf diversen Festivals zu den Themen und ich werde auch wahrscheinlich ein neues Buch bald geschrieben haben, Future 2. Aber ich glaube, LinkedIn ist vielleicht der erste gute Ansatzpunkt und sonst habe ich auch eine E-Mail-Adresse auf meiner Homepage, da kann man mich auch gerne anschreiben.
Okay. Also wir finden dich.
Wir finden dich.
Achso,
und wer in der Schweiz wohnt, im Schweizer Fernsehen bist du, habe ich gesehen.
Genau, da gibt es die in den Sternstunden Philosophie. Das ist eine für jemanden, der Philosophie, was ich auch studiert hatte, gemacht habe, dann ist das eines der größten Dinge, was man sich vorstellen kann, bei den Sternstunden Philosophie zu sein. Und das war eine super große Ehre. Und ich hatte das Lampenfieber des Todes. Aber zum Glück hat man es mir nicht so angemerkt. Und das ist ein tolles Gespräch, kann man sich gut bei YouTube anschauen, wenn man möchte.
Oh, da sind wir versorgt, oder? Wissen wir ja, wo wir Nachschub kriegen.
So, Hans. Ja, vielen Dank, dass du da warst heute.
War mir eine Riesenfreude, vielen Dank.
Genau, also wir hoffen, wir sehen dich oder hören dich oder lesen dich bald mal wieder und alle anderen natürlich in 2 Wochen wieder hier mit diesem Podcast. Vielen Dank.
Bis dahin.
Macht's gut. Tschüss, Hans. Vielen Dank.
Ciao.